Ja, wir machen weiter mit dem Lukas-Evangelium. Angefangen habe ich, glaube, es war 23. Oktober oder sowas, mit dem Lukas-Evangelium. Wer das nochmal nachhören möchte, kann das auch. Die Predigt gibt es als MP3-Datei noch auf unserer Webseite. Und heute geht es weiter, Lukas 1, Verse 39 bis 56. Ich habe meine Uhr zu Hause vergessen. Aber ich habe vorhin schon nachgefragt, Horst wusste, hier vorne steht eine Uhr. Es ist ja wichtiger, dass ihr die Zeit vergesst und nicht der Prediger. Und ich habe mir vorgenommen, dass die Predigten in nächster Zeit mal nicht ganz so lang werden. Ich bin ja bekannt oder eher berüchtigt für lange Predigten und will das mal versuchen, ein bisschen knapper jetzt zu machen. Geht mit zwei Möglichkeiten, entweder einen kürzeren Text oder weniger erzählen. Ich halte die Predigten nicht zur Probe zu Hause oder sowas. Das würde ich blöd finden, weil ich immer noch den Anspruch habe, dass das auch in irgendeiner Art und Weise geistgeleitet sein soll, was von der Kanzel gesagt wird. Und deswegen will ich so einen Vortrag oder so eine Predigt nicht auswendig lernen. Ich weiß also nicht, wie lange es dauert. Ich will heute auch nicht abbrechen, weil ich einen Abschnitt fertig kriegen will. Also seid nachsichtig, falls es dann doch nicht klappt mit meinem Wunsch. Anfangen möchte ich mit einer kleinen Geschichte. Und was die mit unserem Bibeltext zu tun hat, das werde ich dann hinterher nochmal verbinden. Es ist ein Gespräch zwischen zwei Zwillingen im Mutterleib. Ist doch ganz logisch, oder? Ist es überschrieben? Und dieses Gespräch belauschte Ralf Olaf Kühne aus Zeitz, der sich also diese Geschichte ausgedacht hat. Was? Du glaubst noch an die Mutti? Du bist wohl von gestern. So, so. Und was glaubst du denn heute als moderner Embryo Klügeres? Na, das sagt einem doch der Verstand. Eine Mutti gibt es gar nicht. Woher weißt du denn das so genau mit deinem Verstand? Weil das die Wissenschaft bewiesen hat. Wo soll denn die Mutti auch sein? Na, sie umgibt uns doch von allen Seiten. Sie ist uns so nahe wie nur irgendetwas. Wir leben und sind doch in ihr, und ohne sie würden wir gar nicht leben können. Quatsch! Was uns umgibt, ist Fruchtwasser. Ohne das könnten wir tatsächlich nicht leben, aber dazu brauchen wir keine Hypothese von einer Mutti. Das Fruchtwasser ist auch nur von ihr. Woher soll es denn sonst kommen? Das sagst du. Ich sage, das ist einfach Naturgesetz. Und nach diesem Gesetz haben wir uns auch entwickelt. Das ist längst bewiesen. Bewiesen? Behauptet? Ich sage dir, von alleine entwickelt sich gar nichts. Das ist bewiesen. Dass es uns gibt, liegt nur am Willen unserer Mutti, die uns will. Warum soll sie uns denn wollen? Weil sie ihre unergründliche Liebe verschenken will. Sie liebt uns so sehr, dass sie sogar Last und Schmerzen auf sich nimmt. Und sie freut sich darauf, dass wir sie einmal vertrauensvoll wieder lieben. Solche Gefühlsduselei brauchst du vielleicht. Ich nicht. Ich bin Realist. Ich sehe keine Mutti und du auch nicht, wenn du ehrlich bist. Zeige sie mir doch mal, dann will ich auch an sie glauben. Aber das kannst du natürlich nicht, weil es eine Mutti gar nicht gibt. Zeigen kann man vieles nicht, was es gibt. Aber du kannst sie doch ständig erfahren. Frag dich doch mal, woher du immer deine Nahrung bekommst, wenn nicht von der Mutti. Natürlich, von der Mutti. Du spinnst ja. Du weißt ganz genau, unseren Lebensunterhalt beziehen wir aus der Nabelschnur. Eine Mutti brauchen wir dazu ja nun wirklich nicht. Und wieso nährt uns die Nabelschnur mit allem, was wir brauchen? Das ist Natur. Der ringen wir das ab. Und leicht ist dieses Dasein ja wirklich nicht. Wenn es eine Mutti gäbe, die uns so sehr über alles liebt, wie du behauptest, könnte die uns das Dasein wirklich etwas angenehmer machen. Was gefällt dir denn nicht? Na hör mal, bloß Schinderei, alles so begrenzt, so in Gesetze gebunden und mit der Aussicht in absehbarer Zeit das Ende. Das war es dann also, das Dasein, das uns deine so überaus liebevolle Mutti schenkt. Nein, eben nicht. Nach diesem Dasein beginnt ja erst das eigentliche Leben. Wenn wir hier raus sind, abgenabelt und frei. Hör auf, damit wollen wir uns dieses kurze Dasein nicht noch vergällen. Wenn wir hier raus sind und abgenabelt, ist alles aus. Woher weißt du denn nun das wieder so genau? Im Gegenteil, wenn wir hier raus sind, geht es erst richtig los. Da werden wir die Mutti ganz in strahlendem Tageslicht sehen können und ihre Liebe spüren und selbst auch einen so vollkommenen Leib haben wie sie. Und wenn ich ihr ins Angesicht schauen werde, das wird eine Freude. Ich werde sie dann so richtig lieb haben, wie man es sich jetzt eben einfach gar nicht vorstellen kann. Das Gespräch zwischen den Zwillingen. Shakespeare hat in seinem Hamlet geschrieben, es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumen lässt. Eure Philosophie sich träumen lässt, steht da im Englischen im Original. Man könnte vielleicht auch sagen, eure Weltanschauung. Ja, es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als wir uns vorstellen können. Und wir kommen jetzt zu unserem Bibeltext. Ich lese nach der neuen Lutherbibel von 2009. Und ich lese erstmal den gesamten Abschnitt vor, bevor wir dann abschnittsweise, versweise den Text durchgehen. Maria, kriegst du den Text drauf, eine weiter? Ich kann es selber machen, ne? Frank, hast du gesagt. Mach ich mal. Gut. Mach du mal weiter, dann brauche ich nicht verfolgen, wo ich gerade bin. Maria aber stand auf in diesen Tagen und ging eilig ins Gebirge in eine Stadt Judas und kam ins Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief laut: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht es mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Sieh, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt wurde. Und Maria sagte: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Ja, von nun an werden mich alle Generationen glücklich preisen. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und sein Name ist heilig. Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation denen, die ihn fürchten. Er hat Macht ausgeübt mit seinem Arm und hat die mit einer hochmütigen Herzensgesinnung zerstreut. Er hat die Mächtigen vom Thron gestoßen und die Niedrigen erhoben. Die Hungrigen hat er mit allem Guten versorgt und die Reichen leer weggeschickt. Er hat sich an seine Barmherzigkeit erinnert und seinem Diener Israel geholfen, wie er es unseren Vätern zugesagt hat, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei ihr. Danach kehrte sie nach Hause zurück. Maria hatte, das war in der Predigt vorher, in dem Text vorher, Besuch von einem Engel bekommen. Und sie hatte die Ankündigung eines Sohnes, des Retters der Welt, gehört. Und sie sollte schwanger werden, ohne dass ein Mann beteiligt ist. Und der Engel war so gnädig und hat ihr ein Zeichen gegeben. Er hat gesagt: Siehe, deine Verwandte Elisabeth ist auch schwanger. Und die ist eigentlich unfruchtbar, die ist über das Alter hinaus. Und da steigt jetzt unser Text ein, ab Vers 39. Maria stand auf in den Tagen und ging eilig ins Gebirge in eine Stadt Judas. Das heißt, Maria konnte es gar nicht abwarten, dahin zu gehen zu Elisabeth. Was könnte der Grund sein, warum sie es nicht abwarten könnte? Entweder sie hat dem Engel nicht geglaubt und hat gesagt, das muss ich prüfen, aber das glaube ich nicht. So wäre ich vielleicht, so wären vielleicht manche von uns, nach, das müssen wir erstmal prüfen. So wie dieser ungläubige Zwilling da im Mutterleib. Das glauben wir so erstmal nicht. Ich glaube, Maria hatte eine ganz andere Motivation, zu ihrer Verwandten Elisabeth zu gehen, nämlich die Freude. Dieser ganze Text ist so von Freude durchdrungen. Sie freut sich mit, dass Elisabeth in ihrem Alter noch ein Kind bekommt. Und dieses Kind soll den Weg bereiten für ihr Kind. Wenn das nicht Grund genug ist, dorthin zu eilen und dieser schon etwas betagteren Dame vielleicht zu helfen. Wir werden dann noch sehen, oder haben es ja schon gelesen, 3 Monate ist Maria da geblieben. Es war im 6. Monat, sagte der Engel, Elisabeth ist im 6. Monat schwanger, 6 plus 3 macht 9. Also können wir davon ausgehen, dass Elisabeth wohl bis zur Geburt, dass Maria wohl bis zur Geburt von Johannes dem Täufer bei Elisabeth geblieben ist und ihr geholfen hat. Maria ging also in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und als Elisabeth das hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da sehen wir doch schon dran, dass es mehr Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Dieses Kind im Mutterleib spürt schon, was da los ist. Jetzt könnten wir hergehen und versuchen, das psychologisch zu analysieren. Elisabeth freut sich einfach so, das überträgt sich aufs Kind. Nein, hier ist der Heilige Geist am Wirken. Hier ist ein ganz, ganz besonderer Moment in der Weltgeschichte. Jesus begegnet Johannes dem Täufer, beide noch ungeboren, noch in ihrem Mutterleib. Fast so ähnlich wie diese beiden Zwillinge, aber beide wissen, dass noch etwas kommt nach dem Mutterleib. Und Elisabeth, heißt es in Vers 41, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief laut. Das heißt, das kommt jetzt nicht aus der Elisabeth heraus, was sie sagt, sondern das ist Offenbarung Gottes. Das ist der Heilige Geist, der durch sie spricht. Und Elisabeth sagt, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht es mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Also sie sagt in dieser Prophezeiung schon, dass Jesus ihr Herr ist. Das kann kein Mensch von sich aus so sagen. Erst recht nicht, bevor das alles überhaupt geschehen ist. Das ist eine Offenbarung Gottes. Und deswegen heißt es auch, Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt. Und sie sagt, sie, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Natürlich hat Elisabeth sich gefreut. Aber hier sagt sie, das Kind hüpfte vor Freude. Das heißt, das Kind hat eine ganz eigene Freude. Das ist eben das. Es gibt mehr im Himmel und auf Erden, als unsere Schulweisheit sich zu träumen denkt. Und Elisabeth stärkt den Glauben von Maria. Sie sagt, glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt wurde. Maria hat eine Verheißung bekommen von dem Engel, der eine Botschaft von Gott an Maria überbrachte. Und dieser Glaube wird jetzt prophetisch durch Elisabeth bestätigt. Glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt wurde. Und ich glaube, das kann die Maria gut brauchen. So eine Zusage, nochmal eine unabhängige Bestätigung. Das war nicht nur ein Engel, das habe ich mir nicht nur eingebildet, sondern jetzt kommt aus dem Mund meiner Verwandten Elisabeth etwas, die das genau bestätigt. Es wird erfüllt werden, was du gehört hast vom Herrn. Und glückselig, dass du geglaubt hast. Und ich glaube, diese von einem Menschen, diese Bestätigung kann Maria in dieser Situation gut gebrauchen. Denn sie hat ja noch einiges vor sich. Sie ist schwanger und nicht von ihrem Mann. Was die Menschen um sie herum in ihrer weiteren Verwandtschaft, im Dorf, in der Nachbarschaft denken werden, ist klar. Sowas gibt's nicht. Irgendein Mann muss dahinter stecken. Und dann wird die Gerüchteküche brodeln. Das wird Maria aushalten müssen. Und wie gut, dass sie von dem Engel und noch von einem Menschen bestätigt kriegt, das ist vom Herrn. Gesegnet bist du. Und nun kommt das, was unser Zentrum heute in dem Text eigentlich ist und weswegen wir auch dieses Lied eben gehört haben, ein Gesang aus Tese, Magnificat. So fängt nämlich der nächste Vers an, Vers 46. Jetzt gucke ich mal, ob das geht. So. Und Maria sagte, meine Seele erhebt den Herrn. Auf Latein, in der Bibelübersetzung Vulgata, jahrhundertelang, ja man kann fast sagen jahrtausendelang, die Bibel der Christenheit, da heißt dieser Satz, dieser Teil, Magnificat anima mea dominum. Erheben meine Seele den Herrn. Erhebt meine Seele den Herrn. Magnificat, also dieses Erheben. Und das ist so oft vertont worden. Wir haben es gehört mit einem Gesang aus Tese. Bach hat es vertont. Ach, viele Versionen gibt es davon. Maria sagte, meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Die nächsten Verse, diesen Lobgesang von Maria, den wir gleich durchgehen werden, die nächsten Verse werde ich immer unterlegen mit ein paar Zitaten aus dem Alten Testament. Und interessant finde ich, dass Maria selber sagt, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Ist euch der Unterschied aufgefallen zu Elisabeth? Bei Elisabeth war es so, da heißt es, der Heilige Geist hat sie erfüllt und dann sprach sie. Bei Maria heißt es das jetzt nicht. Maria spricht aus ihrer Seele, aus ihrem Innersten heraus. Es ist ein persönlicher Lobgesang und es ist ein persönliches Gebet, was aus ihr herauskommt. Und ich finde es deswegen so interessant zu gucken, gibt es alttestamentliche Parallelen? Und die gibt es zu diesem gesamten Lobgesang der Maria. Und ich finde, daran wird so schön deutlich, wie die Maria eigentlich eine gottesfürchtige Frau ist und in dem Wort Gottes, was damals nur das Alte Testament war, das Neue Testament gab es ja noch nicht, wie sehr sie lebte in dem Wort Gottes, in den Gedanken des Wortes Gottes und an wie viel sie sich offensichtlich erinnert hat von dem Wort Gottes, was sie jetzt auf sich bezieht, was sie verbindet mit dem Ereignis, was jetzt schon geschehen ist und was noch bevorsteht. Im Psalm 35, Vers 9 kann man nämlich nachlesen, meine Seele wird jubeln über den Herrn und über seine Hilfe fröhlich sein. Seine Hilfe, also seine Rettung. Im Propheten Habakuk, Kapitel 3, Vers 18 heißt es, aber ich will mich dennoch am Herrn freuen und fröhlich sein in Gott, meinem Erretter. Dieser Vers fängt übrigens genauso an wie die Jahreslosung. Aber ich. Wir hatten ja Anfang des Jahres die Predigt zur Jahreslosung gehört von Sigmar Borchert. Und er hat gesagt, da ist was weggelassen worden von dem Vers. Genau dieses Aber ich, das passt nicht so gut rein in die Jahreslosung. Hier ist genau das gleiche Aber ich. Va ani im Hebräischen. Aber ich will mich dennoch am Herrn freuen und fröhlich sein in Gott, meinem Erretter. Auch Habakuk war in so einer Situation, wir hören das schon an diesem Wort, dennoch, wo nicht alles ganz einfach war. Und so fängt Maria auch ihr Gebet an. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Ja, von nun an werden mich alle Generationen glücklich preisen. Das ist der Vers 48. Von nun an werden mich alle Generationen glücklich preisen. Würde sich das jemand von uns trauen zu sagen? Nein. Trotzdem ist es nicht hochmütig von Maria. Es ist dieser ganz besonderen Situation geschuldet, und ihrer ganz besonderen Auserwählung durch den Herrn. Gott hat sie auserwählt, dass sie die Mutter des Retters der Welt sein soll. Von nun an werden mich alle Generationen glücklich preisen. Und diese Prophezeiung wird erfüllt, auch heute noch. Vielleicht nicht so sehr in unseren evangelikalen Kreisen, aber die orthodoxe Kirche und die römisch-katholische Kirche, die erfüllen auch heute noch diese Prophezeiung in jedem ihrer Gottesdienste. Maria wird glücklich gepriesen. Eine ganz besondere Frau, eine ganz besondere Mutter. Ich habe eine Parallele aus dem Alten Testament. Fred hatte da in seiner Einleitung schon darauf hingewiesen, Hanna. Hanna war unfruchtbar und hatte sich so sehr Kinder gewünscht. Und sie betete in 1. Samuel 1, Vers 11, Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen, an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang, und kein Schermesser soll auf seinen Kopf kommen. Also zwischen diesem Gebet oder dem Lob der Hanna und der Maria sind mehrere Parallelen. Ich will jetzt nicht das Ganze vorlesen, wir beschränken uns mal auf diesen Vers an dieser Stelle. Interessant ist, dass sie sich selber auch Magd des Herrn nennt, genau wie Maria dann später eben auch. Das heißt, Maria hat selber vielleicht dieses Gebet von Hanna auch im Ohr gehabt, im Hinterkopf gehabt. Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang. Das musste Maria tun. Sie musste ihren Sohn auch dem Herrn geben. Schon früh, als Jesus 12 Jahre alt war, hat sie das erlebt. Da hat Jesus ihr schon ganz schön Sorgen bereitet. Denn sie waren zum Tempel gereist und wieder abgereist. Es war ein großes Pilgerfest. Es waren viele Reisende und Verwandte und Nachbarn dabei. Und auf der Rückreise fällt dann auf, ups, wo ist denn unser Kind? Jesus war verloren gegangen. Und er war im Tempel. Er war beim Herrn, bei seinem Vater. Und auch später wird Maria das nochmal wieder erleben, dass sie ihren Sohn dem Herrn geben muss. Viel zu früh, würden wir sagen, für ein Menschenleben wird er sterben, mit etwa 33 Jahren. Er ist wirklich dem Herrn gegeben. Maria musste ihn geben und er hat sich selbst gegeben. Und dann heißt es bei Hanna noch, das lesen wir jetzt nicht bei Maria, aber bei Hanna heißt es, kein Schermesser soll auf seinen Kopf kommen. Vielleicht ist das der Grund, warum in fast allen Jesus-Filmen und auch in Jesus-Gemälden Jesus mit langen Haaren gemalt wird, gezeigt wird. Ein Nazirea, ein dem Herrn Geweihter, soll seine Haare nicht schneiden. Ob das bei Jesus auch so war, wissen wir nicht. Es gibt da, glaube ich, keine Hinweise im Neuen Testament dafür, aber annehmen könnte man es vielleicht. Und ich vermute mal, dass das diese Parallele auch der Grund ist, warum Jesus eigentlich uns immer mit langen Haaren dargestellt wird. Später im Lukas-Evangelium ist ein merkwürdiges Ereignis. Lukas 11, Verse 27 bis 28. Und es geschah, als er dies sagte, also Jesus etwas sagte, erhob eine Frau aus der Menschenmenge die Stimme und sagte zu ihm, glückselig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen hast. Jesus aber sagte, glückselig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Also, dass Maria aus ihrem Gebet heraus, aus ihrer Prophezeiung heraus sagt, von nun an werden mich alle Generationen glücklich preisen, fängt auch schon da sehr früh an. Diese Frau hat auch schon Maria glücklich gepriesen. Und wie Maria gesagt hat, von nun an werden mich alle Generationen glücklich preisen. Tatsächlich von da an bis heute passiert das. Aber wie reagiert Jesus darauf? Er weist die Frau nicht zurück. Er sagt nicht nein, aber. Also eigentlich ja, aber. Glückselig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Es geht nicht um Personenkult. Es geht darum, das Wort Gottes zu hören und zu bewahren. Und das hat auch Maria in ihrem Leben sehr gut getan. Und wenn wir das Lukas-Evangelium so in den nächsten Jahren vielleicht immer weiter durchgehen zusammen, werden wir da auch noch an einige solche Stellen gelangen. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und sein Name ist heilig. So geht es weiter im Lobpreis von Maria, Vers 49 war das. Und als alttestamentliche Parallelen gibt es dazu Psalm 126, Vers 3. Der Herr hat Großes an uns getan, darüber sind wir fröhlich. Und in Psalm 111, Vers 9. Er sendet seinem Volk eine Erlösung. Er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und ehrfurchtgebietend ist sein Name. Wir finden in all diesen Bibelstellen, die ich da so zu rausgesucht habe, Parallelen, teilweise gleiche Worte, gleiche Gedanken. Ich will jetzt nicht sagen, dass Maria ihr Gebet zusammengestückelt hat aus alttestamentlichen Stellen. Das ist so nicht der Fall. Aber was wir daran merken ist, wie sehr es da Übereinstimmung gibt mit anderen Gebeten im Alten Testament, mit anderen Ereignissen im Alten Testament, zu dem, was sie jetzt aus ihrer Seele heraus sagt. Und daran merkt man, finde ich, wie sehr sie doch lebt im Wort Gottes, wie sehr sie in den Gedanken Gottes lebt und an der Stelle nicht eigene Wünsche oder eigene Gedanken produziert und in Vers 50 spricht Maria weiter, seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation denen, die ihn fürchten. Und auch dort zwei alttestamentliche Parallelen aus Psalm 103, Vers 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und Vers 17 in Psalm 103, die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit für die, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis auf Kindeskind. Genau der gleiche Gedanke, ein göttlicher Gedanke. Fürchten übrigens heißt nicht Angst haben. Fürchten in der Bibel ist Ehrfurcht haben, Respekt haben. Vers 51 sagt Maria, er hat Macht ausgeübt mit seinem Arm und hat die mit einer hochmütigen Herzensgesinnung zerstreut. Spätestens jetzt fällt uns auf, dass hier in der Vergangenheit geredet wird. Er hat Macht ausgeübt mit seinem Arm und hat die mit einer hochmütigen Herzensgesinnung zerstreut. Und das ist interessant. Im Hebräischen ist es so, und das Alte Testament ist ja fast durchweg in Hebräisch geschrieben, das ist die Sprache des Volkes Israel, auch wenn Maria und Jesus Aramäisch gesprochen haben werden zu ihrer Zeit, das ist ganz ähnlich wie Hebräisch, aber die Bibel ist im größten Teil in Hebräisch geschrieben. Und im Hebräischen ist es so, dass es eigentlich nur zwei Zeitformen gibt. Entweder etwas ist abgeschlossen oder etwas ist noch nicht abgeschlossen. So diese komischen ganzen Zeitformen mit Plusquamperfekt und Perfekt und Präsens und Futur 1 und Futur 2 und was unsere Sprachen alle so haben, das gibt es da so in der Form nicht. Entweder etwas ist vorbei oder eben noch nicht. Und interessant ist, man findet das auch bei ganz vielen Propheten im Alten Testament, dass Prophezeiungen in dieser Zeit geschrieben werden, es ist vorbei. Obwohl es ja eigentlich erst noch geschehen soll. Und warum ist das in dieser Zeitform geschrieben, es ist abgeschlossen? Genau aus dem Grund, da steckt das Denken hinter, das, was Gott prophezeit, was Gott sagt, das wird so gewiss eintreten, dass wir davon ausgehen können, das ist vorbei. Das ist nicht irgendwas noch nicht abgeschlossenes, irgendwas, was wir nicht wissen können, ob so oder so, wie sich das genau verhalten wird, sondern göttliche Prophezeiungen, die haben so eine Qualität, so einen Wert, die sind quasi schon abgeschlossen, da steht fest im Himmel, da gibt es nichts dran zu deuteln. Deswegen Prophezeiungen in dieser Vergangenheit geschrieben. Die Bibelübersetzer gehen da manchmal unterschiedlich mit um. Manche übersetzen das dann nicht abgeschlossen, um da moderne Menschen hier nicht zu verwirren. Andere übersetzen so, wie es gesagt ist, machen vielleicht eine Fußnote. Und hier, Vers 51, ist bei Maria genau das Gleiche. Er hat Macht ausgeübt mit seinem Arm und hat die mit einer hochmütigen Herzensgesinnung zerstreut. Und das hat eine doppelte Bedeutung. Einerseits ist das in der Vergangenheit schon oft passiert. Natürlich hat Gott Macht ausgeübt und hat die mit hochmütiger Herzensgesinnung zerstreut. Aber andererseits ist das auch eine Prophezeiung. Das wird auch weiter passieren. Das macht Gott. Und zwei alttestamentliche Stellen sind Psalm 89, Vers 11, wo der Beter spricht, du zerstreust deine Feinde mit deinem starken Arm. Genau der gleiche Gedanke wie bei Maria. Und in 1. Mose 11, Vers 8, da gab es schon mal so ein Ereignis. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, sodass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Auch dort war eine hochmütige Herzensgesinnung und Gott fuhr hernieder und zerstreute die Menschen. Weiß noch jemand, was das war für ein Ereignis? Genau, Turmbau zu Babel. Genau das äußert Maria jetzt auch. Gott hat so gehandelt in der Vergangenheit und er wird auch in der Zukunft noch so handeln. Und so geht das jetzt weiter in Vers 52 und 53. Bleibt Maria in dieser Form der Vergangenheit, aber wir müssen immer im Hinterkopf behalten, das ist auch Zukunft. Wir müssen immer beides denken, das ist auch eine Prophezeiung. Er hat die Mächtigen vom Thron gestoßen und die Niedrigen erhoben. Die Hungrigen hat er mit allem Guten versorgt und die Reichen leer weggeschickt. Und wieder zwei alttestamentliche Stellen dazu. 2. Samuel 22, Vers 28. Denn du hilfst dem elenden Volk, aber mit deinen Augen erniedrigst du die Hohen. Und in Hesekiel 21, Vers 31. So sagt der Herr, Herr, lege den Kopfschmuck ab und entferne die Krone, denn es wird nichts bleiben, sondern der sich erhöht hat, soll erniedrigt werden, und der sich erniedrigt, soll erhöht werden. Also auch diese Gedanken, die Maria hier äußert, kommen aus der Erfahrung des Gottesvolkes im Alten Testament. Und Maria betet weiter. Er hat sich an seine Barmherzigkeit erinnert und seinem Diener Israel geholfen. Auch hier zwei Stellen aus dem Alten Testament. Psalm 98, Vers 3. Er denkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Alle Enden der Welt sehen das Heil unseres Gottes. Und Jesaja 41, Vers 8 bis 10. Du aber Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Nachkommen Abrahams, meines Freundes, den ich ergriffen habe. Also da spricht Gott an der Stelle. Ich lasse da ein bisschen was aus. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Und den letzten Vers des Gebetes von Maria, Vers 55, wie er es unseren Vätern zugesagt hat, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Wieder zwei Stellen aus dem 1. Mosebuch diesmal, Kapitel 17, Vers 7. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir aufrichten, von Generation zu Generation, sodass es ein ewiger Bund sei und ich dein Gott sei und der deiner Nachkommen nach dir. Und Kapitel 18, Vers 18 im 1. Mose, da Abraham doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Und das ist interessant, Maria kommt also am Ende ihres Lobpreises, ihres Gebetes darauf zurück, auf den Bund, den Gott gemacht hat mit seinem Volk. Und dieser Bund wird ein ewiger Bund sein, Abraham und seinen Nachkommen gelten. Und dieser Bund, mit dem geht es jetzt in irgendeiner besonderen Art und Weise weiter. Maria weiß noch nicht, wie genau und was da alles bevorstehen wird. Aber sie weiß, hier ist es Bundeshandeln Gottes. Und ich bin mittendrin, ich bin auserwählt von Gott, ein Teil davon zu sein. Jetzt sind wir mit dem Gebet von Maria durch. Was macht Maria? 3 Monate bei Elisabeth ist sie geblieben, heißt es in Vers 56. Danach kehrte sie nach Hause zurück. Sie hat Elisabeth vermutlich bis zur Geburt dort begleitet und ihr geholfen. Und dann kehrte sie nach Hause zurück. Sie hat ihren Mann Josef ja jetzt 3 Monate dort alleine gelassen. Und die große Konfrontation in der Nachbarschaft, die wird dann noch kommen, wenn man merkt, dass bei Maria im Bauch sich auch etwas bildet und der Bauch immer ein bisschen dicker wird. Dazu kommen wir dann einem anderen Mal. Nächste Woche stehe ich hier schon wieder. Eigentlich sollte ich hier heute ja nicht stehen. Rüdiger sollte heute predigen, aber da mussten wir tauschen, weil er einen anderen Termin hat. Nächste Woche machen wir weiter und da geht es um Zacharias. Und wir hören den nächsten Lobgesang. Aber was haben wir als Fazit aus dem Bibeltext, den wir heute gehört haben, zu ziehen? Das muss jeder von euch selber wissen, ob ihn da was angesprochen hat oder ob das einfach nur langweilig war, was die Maria da gebetet hat. Was ich interessant finde, ist, Maria lebt richtig im Wort Gottes. Das ist einem vielleicht gar nicht so bewusst, wenn man das einfach nur so liest. Aber wir haben jetzt einige alttestamentliche Parallelen gesehen, wo genau die gleichen Gedanken vorkamen, fast an manchen Stellen die gleichen Worte, wie Maria sie benutzt hat. Und das bestätigt mich darin, dass es wichtig ist, im Wort Gottes zu leben. Und in Lukas 11, Vers 28, wir haben das vorhin schon gelesen, als diese Frau auftrat und sagte, glückselig der Leib, der dich getragen hat, antwortet Jesus, glückselig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Lukas 11, Vers 28. Das ist uns auch gesagt. Das Wort Gottes sollen wir hören und bewahren. Und was ziehe ich noch als Fazit? Diese Formulierung kommt nicht von mir, sondern von einem anderen Bibelausleger. Er hat das so formuliert: Gott gibt seine Gnade den Geringen, die Großen werden niemals glauben, ihrer zu bedürfen. Und da steckt eine ganz, ganz große Tragik drin. Die vermeintlich Großen dieser Welt, denen fehlt der Glauben. Lukas 18, Vers 25, da sagt Jesus, denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes eingeht. Und das ist kein Schicksal. Das ist nicht von Gott so gesetzt oder so gemacht. Bei Gott ist alles möglich. Aber hier in diesem Vers, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes eingeht. Das ist interessant. Das ist nicht irgendwie ein Passiv, das muss Gott machen oder jemand muss das Kamel da durchziehen, sondern hier ist es aktiv. Freiwillig wird ein Kamel nicht durch ein Nadelöhr gehen. Naja, durch so ein Nadelöhr von einer Nadel sowieso schon nicht, da passt es gar nicht durch, aber auch nicht durch, was weiß ich, viel zu enge Stellen, wo es meint, nicht durchzukommen. Ein Kamel geht da aktiv nicht durch. Und so meint Jesus in dieser Stelle auch, aktiv von sich aus wird ein Reicher nur schwer diesen Schritt tun, ins Reich Gottes einzutreten. Und preist den Herrn, dass Gott aber auch viele Reiche in dieser Welt zieht. Ohne den Heiligen Geist kommt keiner zu Gott. Und dann ist umso mehr Gottes Initiative nötig bei den Großen dieser Welt, bei den Reichen dieser Welt, dass er sie zieht. Weil von sich aus haben sie oftmals keine Motivation zu kommen. Das ist das Fazit auch aus diesem Gebet von Maria, finde ich. Gott gibt seine Gnade den Geringen. Und das gebe ich euch mit. Und als Hausaufgabe vielleicht nochmal im Zusammenhang den Text von Maria zu lesen, das Gebet, den Lobgesang von Maria zu lesen und zu gucken, was euch da anspricht und wo ihr ein Fazit für euch ganz persönlich noch draus ziehen möchtet. Ich habe draußen auf das Schriftenbrett da am Treppenabgang Bibellesepläne ausgelegt. Ich hatte ja bei meiner letzten Predigt, als wir mit Lukas angefangen waren, schon auf das Bibellesen hingewiesen. Und auch hier heute aus dem Text kam eigentlich heraus, wie wichtig es ist, im Wort Gottes gegründet zu sein und Gottes Wort zu hören. Und in erster Linie bedeutet das nun einmal ganz praktisch Bibellesen. Wer von der Predigt beim letzten Mal oder vielleicht auch heute von Gott angesprochen wurde, selber noch mal ein bisschen mehr Leben in seine Bibellese reinzubringen, der kann sich einen Bibellesezettel mitnehmen. Das ist ein DIN A4-Zettel und da steht für jeden Tag des Jahres drauf, welche Kapitel man lesen soll, damit man in einem Jahr die Bibel durch hat. Ein bisschen Text steht da auch noch drauf, der noch ein bisschen Freude macht, die Bibel zu lesen. Ich habe nach meiner letzten Predigt wieder damit angefangen, bin seit Anfang des Jahres wieder dabei, bin jetzt gerade im Hiob-Buch und das hat den Grund, dass in diesem Bibelleseplan die verschiedenen Bibeltexte eingearbeitet sind, historisch in die Bücher oder an die Stellen gelegt wurden, wo sie dann auch wohl stattgefunden haben. Fürs Neue Testament heißt das zum Beispiel, dass die Briefe, die liest man dann so mitten während der Apostelgeschichte, plötzlich aufhören mit Apostelgeschichte lesen, jetzt erstmal den Brief lesen. Und das ist ganz interessant, weil man die Bibel dann nicht so zusammenhanglos liest, sondern wirklich quasi von der Schöpfung der Erde bis zur Vollendung der Erde und der neuen Erde dann auch historisch quasi alles richtig geordnet hat. Denn in der Bibel selbst ist nicht alles in der historischen Reihenfolge geordnet. Also nehmt euch gerne so einen Bibellesezettel mit, wer das möchte. Ich möchte nur noch mal ermuntern, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Dafür muss man es erstmal hören und dann kann man darüber nachdenken.